Wolfgang.
Thomas.
Drei Fakten über diesen Podcast. Erstmal, wir müssen zwei Folgen hintereinander aufnehmen. Zweitens, ich habe heute schon gearbeitet. Drittens, du siehst müde und ein bisschen, du siehst ein bisschen müde aus.
Ich habe gerade trainiert und dann heiß geduscht und einen Shake getrunken. Und jetzt ist Chill-Mode. Ganz langsam.
Okay.
Ganz langsam.
Oh Mann, ey. Das ist der lahmste Einstieg in eine Doppelnacht. Wir müssen heute zwei Podcasts aufzeichnen, Wolfgang.
Ja, zwei Folgen, weil wir haben einen kleinen Wechsel der Person bei ProSieben, die den Podcast betreut. Dementsprechend in der einen Woche Wechsel wird nichts hochgeladen. Und so nehmen wir heute zwei auf. Das heißt, Montag und Montag drauf. Wir haben sogar zwei große Themen für heute und für die nächste Folge plus die üblichen Fragen.
Ja, also bei mir war heute relativ viel los, muss ich sagen.
Du hast montags gearbeitet, was ist los? Warum arbeitest du montags, Thomas?
Ja, einer muss die Brötchen verdienen und das bin in meinem Leben immer noch ich selbst. Kennst du das? Also ich bin des Organisierens leid, muss ich sagen. Und das Wochenende war wirklich hart. Ich habe am Wochenende, war wieder Fernsehen bei mir in der Praxis. Haben 6 Stunden haben wir aufgezeichnet, weil ein 45-Minuten-Bericht kommt. Werde ich aber dann zu gegebener Zeit hier auch nochmal sagen. Und ich bin übernächste Woche bin ich live im ZDF und im Hessen-Fernsehen.
Live? Welche Sendung?
Kannst du dir mal angucken. Hessen heute, glaube ich, heißt sie. Oder Deutschland heute. Oder Hallo Deutschland, ich weiß nicht. Irgendwas mit Hallo Hessen, Deutschland, irgendwas. Das erste Mal live im Fernsehen. Eigentlich bin ich ja sehr sicher, was mein Sprechen angeht, aber live ist immer noch was anderes. Da hast du immer, ich habe dann immer diese Idee, also wenn du jetzt ohnmächtig werden würdest, wäre schon scheiße. Kennst du das?
Aber hey, die meisten werden es eh danach in der Mediathek anschauen.
Ja, stimmt.
Und von den 6 Stunden, die aufgenommen wurden, wie viel davon kommen in der Doku?
Nee, das ist gar kein Problem. Da bin ich tiefenentspannt. Aber ich bin ja live jetzt übernächste Woche Mittwoch.
Ja, aber auch live wird mächtig viel geschnitten. Kunde von mir war in der Fernsehsendung vor einigen Wochen. Die komplette Aufnahme der Fernsehsendung war über 5 Stunden. Und wenn das Ding ausgestrahlt wird, ist es eine knappe Stunde.
Okay, krass.
Also auch da das Fernsehen. Sehe ich ganz entspannt. Und was geht's in der Physiotherapie heute?
Genau, so ein bisschen Physiotherapie. In dem, was wir aufgezeichnet haben, geht es um die besten Übungen für zu Hause ohne Geräte. Die besten Übungen mit TRX und die besten Übungen mit Langhantel. Und zwischendrin werden immer wieder so ein paar Spots eingeworfen, wo dann getestet wurde Peloton, dann wurde getestet so eine Zombie-Run-App und irgendein Nintendo-Gerät. Und ich sollte als Experte das Ganze dann einordnen.
Das heißt, jetzt, wo der Lockdown dem Ende zugeht, kommt das hessische Fernsehen mit Übungen für zu Hause.
Ja. Lass doch mal Hessen in Ruhe, Wolfgang. Ist schön hier. Ich fühle mich wohl. Außerdem ist das Hessen-Fernsehen, das brauchen wir so ein bisschen. Das ist ein bisschen verträumt, ein bisschen quirlig und müde.
Ich war schon mal in Frankfurt, habe ich dir erzählt?
Nee.
Na, vor einigen Jahren. Für einen halben Tag.
Und?
Ich bin im Bahnhof gesehen, ein Fitnessstudio von innen gesehen, das war's. Na, ich war tatsächlich schon zweites Mal in Hessen. Und zwar zweites Mal war ich in Hessen. Und zwar nördlich von Kassel. Da habe ich Rudolf Pflugfelder besucht. Rudolf Pflugfelder ist Olympiasieger Gewichtheben und war jahrelang russischer Nationaltrainer im Gewichtheben in den 60ern.
Was hast du gemacht mit dem?
Mittag gegessen und dann gab es noch Kaffee und Kuchen. Und Tatsache, ich hatte, glaube ich, an dem Zeitpunkt 4 oder 5 Jahre keinen einzigen Bissen Gluten gegessen. Und dann hat seine Frau Kuchen gebacken, so Apfelkuchen. Und dann dachte ich, wir reden hier seit 4 Stunden, sie hat Apfelkuchen gebacken, esse ich ein Stück. Aber war sehr lustig. Ein guter Mann hat.
Ja, aber gibt es da noch ein Ende der Geschichte? Oder war das Highlight, war der Adrenalin-Peak dieser Geschichte, dass du nach 4 Stunden Apfelkuchen mit Gluten gegessen hast?
Das Highlight einer meiner Besuche in Hessen war, dass ich nach 4 Stunden ein Stück regulären Apfelkuchen gegessen habe.
Du lebst am Limit, Wolfgang. Es ist unglaublich. Ja. Aber am Limit übrigens, kennst du das? Und das, weil wir eben schon im Vorgespräch so ganz kurz davon hatten, dieses ständig zu organisieren und zu regulieren und sonst irgendwas, dieses Never-Ending, das ist bei mir im Moment so krass. Ich hatte gerade in der Sekunde, als wir angefangen haben aufzunehmen, ist mein Handwerker hier raus, ich hatte schon wieder einen Wasserschaden jetzt in der Küche. Das musste noch reguliert werden, das habe ich heute in der Mittagspause. Ich habe einen hervorragenden Kontakt von einem Kunden bekommen, der sehr viel mit Immobilien macht. Der hat mir einen perfekten Kontakt gegeben. Der kam innerhalb von 20 Minuten, hat er einen Mitarbeiter hierher geschickt in meiner Mittagspause. Der ist dann sofort zum Großhändler, hat alles gekauft, was er brauchte, kam sofort wieder hierher, alles aufgebaut und ist gerade gegangen. Also ich habe quasi einen Wasserschaden oder zumindest eine Undichtigkeit innerhalb von einem Telefonanruf und 3 Stunden behoben bekommen. Also wirklich Glück. Kontakte sind alles. Gold, und dann so 1000 Kleinigkeiten. Ja. Jetzt, für die Praxis kaufe ich jetzt einen neuen Latzug. Ein Latzug-Ruder-Kombi. Deswegen würde mich mal interessieren, ich nenne jetzt mal noch keinen Hersteller. Oder? Machen wir nicht.
Meine bisherigen Erfahrungen mit Latzug-Ruder-Kombis, es ist weder ein guter Latzug noch eine gute Rudermaschine.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wobei ich mir von diesem Hersteller eigentlich viel erhoffe, weil es ein guter deutscher qualitativ, du schüttelst schon den Kopf. Warum? Was ist das große Problem? Was siehst du da?
Fürs Rudern hast du ein großes Problem. Die Höhe des Ruderzugs ist nicht verstellbar. Das heißt, je nachdem, wie groß du bist und wie die Bank angesetzt ist, kannst du den Kabelzug für das Rudern nicht an eine optimale Höhe bringen. Für die meisten wird er entweder zu hoch oder zu niedrig sein. Ist der Kabelzug fürs Rudern in der Höhe verstellbar?
Nein, der ist exakt fürs Rudern ausgerichtet.
Ja, aber Rudern, es gibt einen Unterschied zwischen Rudern, wenn du 1,50 Meter groß bist oder wenn du 2,3 Meter groß bist.
Aber in einem Fitnessstudio hast du die normalen Ruderzüge, sind auch nicht verstellbar.
Deswegen mache ich Rudern auch am Kabelzug.
Am normalen Kabelzug?
Kabelzug, den ich Höhen verstellen kann.
Ja, aber da hast du so ein bisschen, finde ich, dieses, also das muss ich sagen, hat mich noch nie so richtig gestört im Fitnessstudio, dass es nicht höhenverstellbar ist. Nur hast du häufig das Problem, dass wenn du auf Seilzüge gehst, dass sie halt häufig umgelenkt sind und dann am Ende dieser 100-Kilo-Block nur noch 50 Kilo bei dir ankommen.
Ja, aber stört mich ja nicht. Ich will mich ja steigern an diesem Gerät. Und gerade das Problem mit der Höhe des Kabelzugs beim Rudern ist, wenn du Rudern zum Hals machst, wenn der Kabelzug zu tief ist, dann hast du zu viel Shrug drin. Also du hebst zu sehr die Schultern an. Und wenn der Kabelzug zu hoch ist, dann kommt der Ellbogen tiefer als Schulterhöhe. Das heißt, du rekrutierst weniger oberen Rücken und mehr Lat. Das heißt, der Kabelzug sollte eigentlich so eingestellt sein, dass er die Maschine verlässt auf Höhe deines oberen Bauches bzw. unteren Sternums. Vor allem, wenn es um Rudern mit dem Kabelzug zum Hals geht.
Also, Facepulls.
Nicht Facepuls, Ruder mit Seil zum Hals. Das ist ein großer Unterschied. Facepuls ist zum Gesicht, Ruder mit Seil zum Hals ist zum Hals. Mechanisch gibt es einen Unterschied zwischen beidem. Es ist ineffizient, zum Gesicht zu rudern. Du machst es schwerer bei geringerer Muskelrekrutierung. Das heißt, mehr Aufwand für weniger Trainingseffekt. Ich mache und empfehle keine Facepuls. Was ich mache und empfehle, ist Rudern mit Seil zum Hals.
Okay, auch weil es sich besser aussprechen lässt. Aber okay, ja, das ist ein Punkt. Ich habe halt noch einen Kaiserzug, so einen Luftdruckzug. Der ist okay. Würde ich mir wahrscheinlich auch wieder kaufen. Hat einige Vorteile fürs Training, vor allem auch so ein bisschen fürs Reha-Training. Generell dieser mit Luftdruck zu arbeiten, ist halt unglaublich schonend für die Gelenke. Hast du mal so einen Kaiserzug benutzt? Bestimmt, oder?
Ja, mehrfach.
Unglaublich gelenkschonend, aber für so richtig Muskelaufbau, für so Loading ist es nicht so geil. Da sind normale Gewichte schon einfach 100-mal besser. Aber du kannst es in der Höhe verstellen und deswegen ist es eine Alternative, die für mich in Ordnung und akzeptabel ist. Und da werde ich diese Puls machen. Für das normale Rudern zum Bauchnabel und für einen normalen Latzug hätte ich gern diesen Tower, den ich jetzt mir kaufen werde.
Mein Punkt ist nur, wenn du mich gefragt hast, es ist keine wirkliche Rudermaschine. Beim Kabelzug hast du oftmals das Problem, da sauber zu sitzen und die Knie zu fixieren. Deswegen, wenn du mit Platz eingeschränkt bist, dann ist das eine der Lösungen, die du hast. Aber
ja. Ich werde dir berichten, wenn ich das nächste Mal kotze, dann werde ich aber auch den Hersteller nennen und werde mich hier vor 17.000 Zuhörern pro Folge auskotzen. Wir sind Das sind roundabout, also sind über 10.000 pro Folge, ne?
Ja, im Schnitt. Es kumuliert ja. Es geht über die Wochen. Also ich habe jetzt geschaut, der letzte Monat war tatsächlich der beste Monat mit etwas über 100.000 Downloads in einem Monat.
Krass.
Aber das sind natürlich Wahnsinn. Alle Folgen. Also du hast jetzt auch noch für Folge 10 gibt es immer noch Downloads. Das ist ja der Podcast ein bisschen anders. Das ist ja nicht so. Viele fangen ja auch den Podcast dann irgendwo am Anfang an und hören durch. Das heißt, du hast nicht nur die neuen Folgen, die noch Leute anhören, sondern werden auch die alten angehört. Oder wenn du ein spezifisches Thema suchst, whatever, Baubiologie, dann gehst du zu meiner Folge mit Armin Rebernick, hat zum Thema Baubiologie. Oder wenn dich irgendwie Kampfsport interessiert.
Ich fand die Folge mit den Sonnenschweinen, fand ich geil.
Ja, großartiges Konzept.
Aber auch dieser Fun-Fact, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben auch im Vorgespräch gesagt, das ist lustig, weil als Zuhörer erinnerst du dich oder kriegst du aktiver mit, was wir reden, als wenn wir jetzt selber reden. Also ich weiß nach der Folge nicht mehr, was wir geredet haben und dir geht's genauso, oder?
Ähnlich, ja.
Ich habe letztens eine Folge gehört und da habe ich dann gedacht, so krass, was du mir an geilen Infos mitgegeben hast, habe ich mir aber gar nicht gemerkt, während wir uns darüber unterhalten haben. Das ist echt krass.
Ja. Es ist schon nur dieses, wenn ich die Kleinen diesen Einzeiler schreibe, über was in der Folge geht, dann muss ich direkt am gleichen Abend zumindest in Stichworten kurz runterschreiben, weil wenn ich das am nächsten Mittag mache, ist schon so, okay, aber was haben wir jetzt geredet?
Ja. Du hast gesagt, dein Sohn hört diesen Podcast?
Ja, da hört er meine Stimme tagsüber.
Und meine.
Und deine. Ja, das ist der Fun Fact. Die zweithäufigste Männerstimme, die er aktuell hört, ist deine. Das heißt, du übernimmst eine wichtige Aufgabe in der Erziehung.
Ja. An der Stelle darf ich ihn grüßen?
Natürlich.
Okay. mache ich am Ende. Am Ende mache ich das. Ansonsten, irgendwas wollte ich dir noch erzählen. Was war denn noch los die Woche? Warte mal. Wasserschaden, 1000 Kleinigkeiten. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Was war bei dir los? Gab es irgendwas Aktuelles?
Same. Ich habe die letzten Online-Vorlesungen aufgenommen. Ich erzähle jedes Mal davon, du fragst mich, was los war, und ich erzähle davon, dass ich Online-Vorlesungen aufgenommen habe. Ich habe tatsächlich die letzten Online-Vorlesungen aufgenommen für mein Modul 3 Programmdesign, die B-Lizenz. Und jetzt ist mal ein Weilchen Ruhe. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, letzte Woche, und zwar mache ich ein Webinar zum Thema Gluten. Das Thema Gluten kommt ja relativ häufig auf. Nicht nur mit Hinweisen auf den besten glutenfreien Pizzaboden, sondern auch grundsätzlich ist es ja ein Thema mit nur relativ vielen Mythen und Missverständnissen. Und da aus Educator-Sicht, habe ich mir da lange überlegt, mal so einen Vortrag zusammenzubauen, der quasi nur auf wissenschaftlichen Arbeiten basiert und deren Übertrag in den Alltag. Also was macht Gluten tatsächlich? In welchen Bereichen, mit welchen Auswirkungen, wie kann ich das limitieren? Und auch, was sind die Gefahren einer glutenfreien Ernährung? Also auch das ist oftmals missverstanden. Es ist ja nicht so, dass du einfach nur kein Gluten isst und alles ist in Ordnung. Sondern Gluten wegzulassen bringt
Gluten
auch tatsächlich
niemand.
Das ist einer der Punkte, die entscheidend sind, den ich regelmäßig mache. So etwas wie Glutenverträglichkeit gibt es nicht.
Das heißt, niemand verträgt Gluten. Der eine verträgt sie besser, der andere verträgt sie schlechter. Mhm. Ich will jetzt nicht alle Infos rausziehen aus diesem Seminar. Man soll sich ja noch weiterhin buchen. Aber welche Gefahren hat zum Beispiel eine vollkommen glutenfreie Ernährung? Klingt ja eigentlich erstmal ganz gut.
Über 80% der Präbiotika, die wir konsumieren, kommen aus Weizen und Gerste. Und gut 10 weitere Prozent aus Zwiebeln. Also Präbiotika sind nicht verdaubare Ballaststoffe, beziehungsweise Ballaststoffe, die sind alle nicht verdaubar, jedoch spezifisch die als Nahrung für unsere Darmbakterien da sind. Also nicht Probiotika, sondern Präbiotika, Ballaststoffe, die Nahrung für Darmbakterien sind, die eine große Rolle spielen, was die Entwicklung einer optimalen Balance der Mikroben in unserem Darm darstellt. Und dementsprechend benötigen wir Präbiotika. Und wenn ich jetzt einfach komplett alles an Getreide, vor allem Weizen und Gerste, entferne ich über 80% der Präbiotika, die man statistisch konsumiert. Was natürlich für das Mikrobiom eine ganze Reihe von Nachteilen mit sich bringt.
So. Okay. Wann wird es fertig sein? Was schätzt du?
Ja, das wird live sein. Am 6. März, Samstag. Start ist 10 Uhr. Dauert etwa 17 Uhr bis 17 Uhr. Und dann kann man es live buchen oder einfach danach zu jedem anderen Zeitpunkt. Und was ich da jetzt auch mache, was ein Novum ist, habe ich noch nie gemacht bei einem Seminar, aber dafür habe ich es notwendig gesehen. Und zwar gibt es eine komplette Referenzliste inklusive den Volltext-PDFs. Also jede wissenschaftliche Referenz, die ich habe, kannst du quasi am Ende auf der Plattform auch noch jede einzelne PDF vollständig dazu.
Da freuen sich doch die ganzen Evidenz-Warrior, genau, die da draußen sind.
Und auch alle meine Punkte sind Zitate. Im Endeffekt geht es darum, so, hey, guck mal, in Wissenschaft gibt es nämlich überraschend viel. Auch wenn das, ne, der eine oder andere Evidenz-Warrior, PubMed ist nun mal nicht, es ist eine der größten Online-Bibliotheken, aber definitiv nicht die vollständigste. Gibt noch deutlich mehr. Und dann für die, die auch im Selbststudium dann noch mehr lesen möchten, nur wenn ich aus so einer Studie ein, zwei wichtige Zitate rausziehe, für die, die das komplette Ding vollständig lesen wollen, gibt es natürlich dann auch noch mehr Perlen. Für die ist dann diese kleine PDF-Library, wo jede einzelne wissenschaftliche Referenz im Volltext-PDF zur Verfügung steht. Also nicht den Abstract, nicht dieser kurze Blog, sondern tatsächlich die komplette Studie.
Krass, Wahnsinn.
Was ganz interessant ist. Ich dachte, ein kleiner Wechsel ist ganz gut. So ein bisschen mal ein ergänzendes Projekt, das ein bisschen anders aufgebaut ist als das, was ich sonst mache. Und daran arbeite ich gerade. Das ist nämlich relativ viel Aufwand.
Ich meine, 7 Stunden hast du gesagt, oder?
Ja, 7 Stunden, machst du Pause weg und so weiter. Also ich denke, es wird irgendwo, bei so Online-Seminaren ist es relativ schwierig abzuschätzen. Ich habe so ein paar gemacht, aber die Dynamik, die Fragen, live kann ich das relativ gut abschätzen. Ja. Aber ich habe auch schon 100 Slides. Also wenn ich 100 Slides live mache, brauche ich für 100 Slides 2-2,5 Tage. Wenn ich 100 Slides online mache, brauche ich für 100 Slides 7 Stunden inklusive Pause. Also so ein bisschen online ist die Dynamik eine andere.
Als ich bei dir war und du Modul 1 gemacht hast, da wurden die Slides auch eher sporadisch durchgeklickt. Ja.
So ein Slide ist ein bisschen für mich so ein roter Faden und dann lebt es mehr vom Dialog. Das ist ja auch von Live-Kurse, ne? Der Live-Kurs lebt von, okay, was ist das für ein Feedback? Du siehst ja, du beobachtest ja immer die Leute, die da sitzen und guckst, okay, wo sind Fragen und dann kommen Fragen und dann entwickelt sich das Seminar, während selbst ein Live-Webinar, wo du natürlich auch Dialog hast, du hast nicht diesen persönlichen Kontakt, was echt ein großer Unterschied ist. Hat seine Vorteile, deswegen bin ich auch Fan von dieser Online-Geschichte, aber live ist schon was ganz anderes.
Griffiger.
Ja.
Ja. Wie oft würdest du sagen, hast du jetzt das Modul Hautfaltenmessung schon gehalten live?
20 Mal.
Echt so oft? Krass.
Ja, oder über 20 Mal. Ich mache es eigentlich 3 Mal.
Bist du überhaupt noch aufgeregt bei irgendwelchen Seminaren?
Nee. Warum sollte ich? Also, ey, ich habe keine Ahnung, Seminare. Das meiste war vor 2 Jahren, da waren es 63. Das Jahr davor waren es 61. Vorletztes Jahr waren es irgendwas 45. Letztes Jahr waren es irgendwas 40. Wenn du mal grob überschlägst, wie viele Seminare habe ich bisher gehalten? 400 plus.
Na, nee, Wahnsinn.
Das ist so. Und am Ende vom Tag, einer meiner Punkte bei so Seminaren ist ja, nicht so, dass ich Seminarinhalte groß entwickle, sondern die Mehrheit, also jetzt das Gluten-Ding ist ein bisschen eine Ausnahme, deswegen sage ich es eine Ergänzung, aber der Großteil von dem, was ich an Seminar gebe, ist ja im Endeffekt nur ein Spiegel von dem, was ich in meinem Alltag mache. Das heißt, das, was ich in meinem Alltag mache, ist in einem Seminar einfach in gleicher Form mit nur deutlich mehr Erklärung. Das ist, die Erklärung mache ich im Alltag nicht mal annähernd so ausführlich. Aber am Seminar ist genau im Endeffekt die Arbeit meines Alltags mit Erklärungen, wie, was, warum.
Pass auf, ich habe noch einen Punkt auf meiner Liste, den ich sehe, bevor wir vielleicht in das große Thema Doping einsteigen. Und zwar Sheriff Heuer, Allmann des Jahres. Was war da los?
Großartig.
Vielleicht ganz kurz für alle, die es nicht gesehen haben. Da war irgendwie die Tage, war irgendein Hobbykommissar, Sheriff, Stadtsheriff bei dir um die Ecke. Was war da los? Ich habe es nicht genau gecheckt, aber ich habe gedacht, ach, bevor ich mich damit auseinandersetze, frage ich dich lieber.
Mir haben am Samstag ein paar Leute den gleichen Clip geschickt. Hat eine halbe Million Aufrufe bei Instagram. Überschrift war Allmann des Jahres. Habe ich erstmal gegoogelt, was ein Allmann ist.
Ey, der Begriff ist relativ neu, ne?
Was ist die
internetfähige Definition von Allmann?
Allmann ist ein typisch Deutscher.
Ja, genau.
Und das war der Herr Christoph Heuer. Das war so ein Ausschnitt aus einem Fernsehbericht, der dann direkt neben dem YPSI ist, so ein Getränkeladen. Das sind echt nette Leute. Und der ist mit seinem Fahrrad durch den Stuttgarter Westen gefahren und hat da gesehen, Warnblinkanlage an, Türe offen. Da holt sich jetzt gerade bestimmt jemand Getränke. Aber das geht nicht. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. und dann hat sein Handy rausgeholt und da gibt's eine App, Wegeheld. Ja, mit dieser App machst du quasi ein Foto von einem ordnungswidrig geparkten Auto und meldest das automatisch dem Ordnungsamt.
Ja, das finde ich auch richtig so.
er sagt, es ist eine Anzeige. Ich habe dann mal gegoogelt, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Fakt ist, es ist keine Anzeige, sondern es ist eine Meldung. Und das Ordnungsamt müsste quasi dieser Meldung nachgehen, was sie interessanterweise nicht tun. Denn unter anderem gibt es ein Gerichtsurteil von einem, der sich wohl beschwert hat. Der hat in einem Jahr über 10.000 Meldungen gemacht. Und das Ordnungsamt ist dieser Meldung nicht nachgegangen. Das ging dann bis vors Gericht, wo dann das Gericht entschieden hat, dass die Ordnungsämter nicht verpflichtet sind, diesen Meldungen nachzugehen.
Na ja, gut, das wäre auch lächerlich.
Aber allein, dass diese App gibt es wohl seit 4 Jahren, ein bisschen dazu nachgeschaut, war einer aus Berlin, der sich geärgert hat, dass auf Fahrradwegen Autos parken, hat auch diese App entwickelt. Und der gute Mann war direkt hier von dem YPSI. Und hat der Getränkeladen lebt davon, dass du direkt davor parken kannst, kurz 1-2 Kisten einlädst und weiterfährst. Ja. Deutscher, okay. Deutscher geht's
nicht. Ah, ja. Ist wirklich so. Allmann des Jahres. Das ist unglaublich. Gut. Wolfgang, Doping. Einfach mal ein kleiner Guess. In wie viel Prozent aller Fitnessstudio in Deutschland, also so Hobby-Kraftsportler und Hobby-Bodybuilder, von McFit über Fitness First bis ins kleinste private Studio, wie viel Prozent dopen? Was würdest du sagen? Nehmen Steroide, Anabolika, irgendwie sowas?
Ja, das ist von Studio zu Studio unterschiedlich. Ich würde sagen, wir starten irgendwo bei 5% und das geht dann je nach Studio hoch auf 30-40%. Also grundsätzlich ja. Beim Doping, wir hatten ja mehrmals schon drüber gesprochen, das war auch so ein Thema, wo wir gesagt haben, machen wir mal eine Folge. Jetzt kam, ich habe jetzt mehrmals schon so die Anfrage gekriegt, so, hey, wie sieht es aus mit dieser Doping-Folge? Ich habe gedacht, komm, machen wir. Und wie du schon gerade ansprichst, wir müssen unterscheiden zwischen Doping im Breitensport und Doping im Leistungssport. Das ist aus meiner Sicht der erste große Unterschied.
Kann ich vielleicht ganz kurz einhaken? Es gab mal, ich glaube, Angel Retria hieß er, das war der Dopingarzt aus Südamerika, der unter anderem auch Justin Gatlin so gedopt hat und damals hochgenommen wurde. Der hat mal in einem Interview gesagt, der Unterschied zwischen Breitensport und Leistungssport ist, der Breitensportler kommt mit $5.000 und kauft sich anabole Steroide, EPO und sonst was. Und der Leistungssportler, der kommt mit 150 bis 1,5 Millionen und kauft sich einen chemischen Supercocktail, den niemals jemand nachweisen kann. Vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg zwischen Breitensport und Leistungssport.
Aber auch nur,
also. Er hat auch gesagt, also bei den 20 schnellsten Zeiten, die jemals auf 100 Metern gelaufen wurden, sind 19 Läufer positiv getestet worden. Der einzige, der bis jetzt nicht positiv getestet wurde, ist Just as Usain Bolt. Ja.
Also ich weiß, von den Top 10 sind es 9, die mit Doping in Verbindung gebracht wurden oder getestet wurden. Und der einzige, der noch nicht positiv war, ist Usain Bolt. Was aber schon so ein bisschen, wenn wir mit Doping im Leistungssport anfangen, es ist eine Illusion zu glauben, dass nur weil jemand dopt, er automatisch gewinnt. Also es gibt eine sehr schöne
Doku. Hast du gesehen, Icarus?
Genau, das ist die Doku, das ist einer der wichtigsten Punkte zu dem Thema. Großartige Doku. Die Doku, wer es noch nicht gesehen hat, gibt es auf Netflix, anschauen. Und die Doku hat im Endeffekt eine komplett andere Story, als sie eigentlich haben sollte. Und zwar ist es ein amerikanischer Hobbyathlet, Radfahrer, der dann jemanden sucht, mit dem er professionell dopen kann, dann einen Russen findet und im Laufe dieser Doku stellt sich halt heraus, dass dieser Russe eine Schlüsselrolle spielt in diesem vom Staat unterstützten oder anscheinend vom Staat unterstützten Dopingskandal in Russland, weswegen auch Russland disqualifiziert wurde und so weiter. Am Anfang dieser Doku ist halt der Punkt, er hat quasi ein Amateurrennen gemacht, hat dann ein Jahr gedopt, hat dieses Rennen wiederholt. Und er war da irgendwie 15. oder 20. oder sowas im ersten Jahr. Nach einem Jahr Doping, da könnte man meinen, so der ein oder andere Hobbysportler denkt sich, ja, wenn ich 15. bin, dann dope ich, dann bin ich Top 3. Der Punkt war, er war 15. ohne Doping, er war irgendwie 15. oder 20. mit Doping. Also er hat quasi ein Jahr gedopt, aber tatsächlich in seiner Leistung und seinem Ergebnis hat sich nichts verändert.
Ja. Was macht denn Doping überhaupt? Vielleicht können wir mal so anfangen. Also Doping, du hast ja auch einen, also neben den ganzen hormonellen Effekten, Hast du, du hast ja auch einen Teil in deinem Körper, das nennt sich autogen geschützte Kraftreserve. Mhm. Das sind je nach Mensch unterschiedlich, man sagt so an die 10% Kraftreserve, auf die du in lebensbedrohlichen Situationen zurückgreifen kannst. Ja, also das ist diese klassische Geschichte, die Frau zieht ihr Kind unter dem brennenden Auto hervor oder wer das mal kennt oder wer mal wütend war oder sonst was, da hast du mal, kannst auf einmal rennen, so schnell bist du noch nicht gerannt oder genau. Das ist dieser Bereich, autogen geschützte Kraftreserve, da kommst du nicht ran. Da kommst du mit Adrenalin hin. Aber jeder, der es kennt, wenn du ein Lied hast, das dich richtig krass motiviert zum Training, nach dem dritten Mal hören, motiviert es dich auch nicht mehr so wie beim ersten Mal. Und diese Barriere, diese Grenze, die macht Doping zum Beispiel verfügbarer. Wenn man sich jetzt überlegt, im 100-Meter-Sprinter, wenn wir jetzt einfach mal berechnen, dass du auf 100 Meter 10 Sekunden brauchst und du hast potenziell 10% mehr Leistungsfähigkeit, bist du eine Sekunde schneller, was Welten im Sprint sind. Welche anderen positiven Effekte, würdest du sagen, hat Doping noch?
Wenn wir unterscheiden, die einzelnen Klassen von Doping, also wovon du redest, Doping und Stimulantien. Stimulantien sind in allererster Linie Dinge, die amphetaminähnlich sind. Das ist quasi ein Pre-Workout-Booster, das, was der ein oder andere schon mal im Fitnessladen oder online gekauft hat, wo irgendeine Form von Stimulanz ist, entweder Koffein ist der Klassiker oder irgendeine Form von Amphetamin. Das erhöht Cortisol und sorgt dafür, dass die Muskelkontraktion stärker wird und dass du unter anderem auch diese autonom geschützten Reserven angreifen kannst beziehungsweise nutzen kannst. Das heißt, du kannst unter diesem hohen Level an Adrenalin und Cortisol mehr Kraft entwickeln und vermeintlich auch schneller werden. Das heißt, Stimulanz sind ein Thema, Stimulanz sind wahrscheinlich sogar das Schwierigste, weil am Wettkampf wirst du tatsächlich getestet. Und da das quasi nicht im System zu haben, ich würde sagen, Stimulantien aktiv zu verwenden, ist noch mit das Schwierigste in einem getesteten Sport. Also wenn wir unterscheiden, wir haben Stimulantien. Stimulantien sind irgendeine Form von Stoff, meistens Koffein, Amphetamin, was im Endeffekt am Ende vom Tag, es macht eine Sache, es erhöht Cortisol, Adrenalin, fertig. Das ist quasi wie die Lachgaseinspritzung beim Auto. Es erhöht kurzzeitig massiv die Leistungsfähigkeit. Ne? Ob du da jetzt von 10-0 auf 9-0 kommst, ist, ne?
Nee, das war nur ein Rechenexempel, um 10% mal oder diese autogeschützte Kraftreserve mal zu verdeutlichen, was 10% bedeuten könnten. Ja.
Klar. Mein Punkt ist, von 10 auf 9 zu kommen, Sprint ist ja auch viel Technik. Und wenn Kraftentwicklung sich verändert, kannst du unter anderem deine Technik verhauen. Also, ein Beispiel, du könntest sogar mit Stimulantien, könntest du schlechter sein als ohne. Ja, okay. Das passiert beim Bankdrücken oder bei der Kniebeuge oder beim Kreuzheben mit deutlich geringer Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass der Bewegungsablauf deutlich einfacher ist und deutlich langsamer ist als bei sowas wie beim Sprint.
Also. Ich habe mal, es gibt ja verschiedene Formen von Doping, vielleicht können wir da mal anfangen. Unter anderem gibt es ja, wenn du jetzt zum Beispiel in den Radsport gehst und sagst, okay, wir wollen zum Beispiel die Anzahl der Erythrozyten, also der roten Blutkörperchen oder des Hämoglobins erhöhen, dann kannst du natürlich faktisch die Anzahl erhöhen oder zum Beispiel die gesamte Blutmenge, was ja dann schon deutlich schwieriger ist nachzuweisen. Also wenn ich vorher 4 Liter Blut habe und ich gebe 2 Liter Eigenblut hinzu, habe ich 6 Liter Blut. Das ist ja auch das, was unter anderem in Icarus, wurde es in Icarus beschrieben oder habe ich es irgendwo anders her? Ich weiß nicht. Dass die Leute dann... Ja, sie tapfen dir Blut ab, transportieren das Blut an den Wettkampfort und geben dir kurz vor deiner sportlichen Wettkampf nochmal 2 Liter dazu und auf einmal hast du eine höhere Blutmenge, dadurch auch einen höheren Sauerstofftransport oder einen besseren Sauerstofftransport. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr schwer nachzuweisen, weil im Verhältnis die Erythrozyten, Leukozyten, Lymphozyten, das stimmt alles noch im Verhältnis, deswegen schwer nachzuweisen. Ich habe einen Kollegen, der sehr, sehr eng ist mit Rennradfahrern und der hat mir mal erzählt, dass wenn du zum Beispiel, oder zumindest soll es früher so gewesen sein, wenn du als Therapeut nachts in einem Hotel warst von einem Rennradteam, konntest du nicht wirklich gut schlafen, weil die teilweise alle 4 Stunden geweckt wurden, um zum Beispiel kurz auf die Rolle zu gehen und sich zu bewegen oder auf dem Gang hoch und runter laufen, damit das Blut wieder zirkuliert und der Kreislauf angeregt ist, damit du nicht zu lange liegst mit einer extrem hohen Viskosität, also das heißt mit einer extrem hohen Ansammlung an Teilchen im Blut und einem relativ geringen Anteil an flüssigen Bestandteilen, weil das Blut halt schon steht. Ja? Also wir reden wirklich von einer Herzschlagfrequenz von 16 Schlägen die Minute, die da zum Teil, das ist schon Hardcore, was da abgegangen ist. Ja. Und bist du im Radsport drin oder bist du eher so was Steroide-Kraftsport oder so?
Na, ich habe Radsport auch ein bisschen mitgearbeitet, mich damit auch auseinandergesetzt. war ja auch eine der Sportarten, die da am meisten Medienaufmerksamkeit gekriegt haben.
Lance Armstrong.
Ja, Lance Armstrong, Wahnsinn, ist eines der guten Beispiele. Und ist auch eines meiner Lieblingsbeispiele, denn ne, er war davor ein, sagen wir mal, auf hohem Niveau durchschnittlicher Radfahrer. Er war danach auf hohem Niveau der beste Radfahrer. Doping hat er davor und danach konsumiert. Also er sagt er auch selber, ist jetzt nicht so, dass dieser große Sprung darauf basiert hat, sondern er hat es halt quasi gemacht, weil es halt normal war, es zu machen.
Ja. Ich habe, wie hieß er denn nochmal? Ich hatte einen hervorragenden Professor für Sportsoziologie, Bette.
Nie gehört.
Bette hieß er. Auch im ZDF, auch immer, sein Spezialgebiet war Doping und war hier an der Technischen Universität Darmstadt ein Professor, wirklich sehr, sehr gut, liebe Grüße, falls ihr das hört, wahrscheinlich nicht. Und mit dem habe ich diskutiert und habe gesagt, naja, aber wenn es doch so common ist, wenn es doch wirklich jeder macht, warum erlaubt man es nicht dann und lässt dann quasi den gewinnen, der es am besten macht? Und er hatte zum Beispiel eins seiner Argumente, was ich sehr, sehr gut fand, war, weil es sich dann noch früher in den Jugendbereich niederschlägt. Das tut es eh schon, aber wenn es verboten ist, dann machen es vielleicht die 17-, 18-Jährigen, die dann ins Profilager wechseln. Wenn es erlaubt wäre, dann würde es wahrscheinlich vielleicht auch schon die 15-Jährigen machen. Und das glaube ich auch. Also zum Beispiel, ich kenne es vom Handball, da kannst du Harz benutzen für den Ball. Kennst du das? Mhm. Dieses Kunstharz, damit der Ball besser haftet. Das ist im Profibereich erlaubt, im Jugendbereich nicht. Aber du weißt, wie es ist, was die Profis machen wollen, will die Jugend oder die. Man fühlt sich ja, als wäre man ein Profi. Und deswegen gibt es ja immer Tricks, die machen sich dann zum Teil auf dem Tape an den Schuh und die Schiri kontrolliert die Hände und dann, sobald sie auf dem Feld sind, machen sie ein bisschen Harz dran. Da wird dann schon so ein bisschen gemogelt und getrickst. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es legalisiert oder sagt, so kommt, macht einfach jeder, wie er denkt, dass es sich dann tatsächlich ein bisschen früher in den Jugendsport nach runterschlägt, meinst du nicht?
100%. Also eine Legalisierung des Dopings. Neben allen Hypothesen schauen wir uns die Sportarten an, wo Doping legal ist. Allen voran Bodybuilding. Also Bodybuilding wird sogar so weit
argumentiert. Ist es legal?
Ja, es gibt Zero-Tests. Geht auch nicht ohne. Also Bodybuilding ist der einzigste Sport, wo du ohne Doping überhaupt keine Chance hast. Gibt es Natural Bodybuilding? In Einzelfällen ja, aber bei weitem nicht so verbreitet wie.
Auch nicht in diesen Natural-Kategorien?
Ja, aber das ist dann, also der Doping-Test ist dann meistens, wenn überhaupt, nur am Wettkampf gepaart mit einem Lügendetektor. Aber, so.
So ein bisschen wie Antoine. Kennst du das Video von Antoine mit Corona?
Nee, leider nicht.
Drei Fragen, wie du rausfinden kannst, ob du Corona hast. Bist du der Typ, der sowas hat, oder bist du der Typ, der sowas nicht hat? Kennst du jemanden, der das haben tut? Dann hast du das auch nicht. So, wahrscheinlich so der Doping-Test im Natural Bodybuilding. Krass, ich dachte, Natural wäre dann die Natural-Klasse, wäre dann tatsächlich irgendwie reglementiert und man würde das wirklich überprüfen.
Nein. Geht nicht wirklich. So ein Doping, so ein Testing-Programm ist ja auch sehr, sehr aufwendig finanziell. Und auch die Langzeitauswirkungen, also Beispiel sowas wie Testosteron, wenn wir neben den Stimulantien Testosteron anschauen, Testosteron und alle Abkömmlinge machen am Ende vom Tag eine Sache, es erhöht Proteinsynthese. Also deine Regeneration, Muskelproteinsynthese wird nach oben reguliert, Regeneration ist deutlich besser. Ein zweites Ding, das Steroide machen, sie erhöhen Satellitenzellenaktivität. Satellitenzellen sind quasi Babymuskelzellen und diese Satellitenzellenaktivität ist bis zu 7 Jahre erhöht. Das heißt Beispiel, wenn du quasi heute natural bist, aber davor 10 Jahre nicht, dann hast du einen deutlich größeren Vorteil gegenüber dem, der tatsächlich natural ist. Also ich sage nicht, dass es natural ist. Satellitenzellen.
Satellitenzellen, sorry. So Babymuskeln, hast du gesagt. Weil ich habe den Punkt auch, den habe ich auch gelesen gehabt, ist auch schon länger her. Und da hatte ich aber gedacht, dass wenn du jetzt normales Krafttraining machst, erhöht sich ja nicht die Anzahl der Muskelfasern. Versus wenn du dopst, dann erhöht sich ja die Anzahl der Muskelfasern. Und das, lass mich ganz kurz den Punkt zu Ende bringen. Da würde mich deine Meinung interessieren, weil ich mir sicher bin, dass du es weißt und viel besser ausführen kann als ich. Ich hatte es so verstanden, die Anzahl der Muskelfasern kann sich über Doping erhöhen. Und das wäre ja ein irreversibler Prozess, wo du auch in der Zukunft ja noch viel, viel länger profitierst. Ja, also genau das, was du quasi sagst, ich dope heute, halte mich 1 Jahr, 2 Jahre bedeckt, gehe dann zum Beispiel im Profisport zurück und profitiere dann immer noch von dieser irreversiblen physiologischen strukturellen Veränderung.
es gibt die Hypertrophie, das ist die Verdickung des Muskels, und das Hyperplasie, dass du mehr Fasern hast. Man weiß mittlerweile, dass es Hyperplasie gibt. Es ist noch nicht genau nachgewiesen, was Hyperplasie verursacht. Es gibt verschiedene Theorien. Zum einen gibt es so ein Tiermodell an einem Vogel, das zeigt, dass Stretching zu Hyperplasie führt. Ja, extremes Stretching, da gibt es aber für Menschen noch nichts. Auch, dass sehr schweres Krafttraining zu Hyperplasie führt, ist eine Theorie. Das Problem mit sehr schwerem Krafttraining und Studien ist, es ist schwierig, solche Studiengruppen zu finden und das dann umzusetzen. Und dann eine andere Hypothese, die es gibt, ist, dass im Endeffekt auch Dopingsubstanzen da einen Effekt drauf haben. Das heißt, ja, ich gebe dir vollkommen recht, wenn du mal quasi nicht natural warst und danach natural wirst, bist du genau genommen nicht wirklich natural. Und natural Bodybuilding, ja, es gibt Jungs, die sind tatsächlich natural. Und ich kenne auch solche, wenn du die, ne, du guckst hier an, denkst dir, wow, und die sind natural. Es gibt Freaks. Aber im Schnitt, vor allem, wenn wir tatsächliches Bodybuilding anschauen, auf hohem Niveau, es gibt kein Natural Bodybuilding, Punkt. Es ist auch, es gab ein Jahr, wo bei Mr. Olympia, dem wichtigsten Bodybuilding-Wettkampf, Dopingtests durchgeführt wurden, und zwar ausschließlich auf Diuretika. Also eine weitere Gruppe an Dopingsubstanzen sind Diuretika, Entwässerungsmittel. Hast du primär zwei Anwendungen. Zum einen, wenn es um Gewichtsklassen geht, ganz einfache Gewichts machen. Und zweitens, im Bodybuilding wird es vor allem verwendet, dass die Optik deutlich besser ist. Ein Jahr lang wurde auf Diuretika getestet. Auf der Bühne haben die im Schnitt so scheiße ausgesehen, dass es direkt nach dem einen Jahr wieder abgeschafft wurde.
Krass.
Ja. Was? Du hast ja aber da halt das Beispiel, deswegen nehme ich auch gern Bodybuilding. Da hast du quasi komplett frei. Und das Problem ist, diese Chemical Warfare bekommt dann so einen großen Fokus, dass alle anderen Aspekte massiv vernachlässigt werden. Das, was du heute im Bodybuilding an Training siehst, ist ein Witz. Also das Trainingsniveau des Bodybuildings heute im Vergleich zu den 90ern und im Vergleich zu den 70ern ist um ein Vielfaches geringer. Und ich bin überzeugt, einer der Gründe ist, warum das Trainingsniveau so massiv gesunken ist, ist, dass die Notwendigkeit für strukturiertes, progressives und auch schweres Training nicht mehr so hoch ist aufgrund dieser Möglichkeiten des Chemical Warfare. Gleichzeitig hast du aber auch nicht diese entwickelten Bodybuilder, die du damals hattest. Also wenn du Ende der 90er, Anfang der 2000er die Top 3 der Mr. Olympia nimmst und die gegen heute die Top 3 der Mr. Olympia antreten lässt, die heute hätten keine Chance. Und einer der Gründe dafür ist mit Sicherheit, dass das Trainingsniveau nachgelassen hat und dass so ein großer Fokus auf dieses Thema Doping besteht, weil es nun mal einfach legal ist in diesem Sport, aber was dem Sport insgesamt alles andere als gut getan hat. Und da reden wir natürlich nicht mal über dieses Thema gesundheitliche Nebeneffekte, die es einfach mal gibt, wenn du, ne, wenn du einen 100 PS Auto nimmst und das tunst auf 1000 PS und das mit den 1000 PS fährst, dann hast du Abnutzungen am System, die entsprechend groß sind, was jetzt zu einfachen Dingen führt, wie der eine oder andere Bodybuilder, du guckst ihn dir an, du denkst dir, der ist Mitte 40, Ende 40, dabei ist er aber eigentlich erst 30. Also du hast da Abnutzung am System. Das ist ein weiterer Punkt. Also eine Legalisierung des Dopings ist keine gute Idee.
Ich finde aber auch, wenn du dir zum Beispiel Arnold damals anguckst in seiner Primetime, da war der wirklich trainiert, ja, aber der war nicht völlig übertrieben trainiert. Also du hattest immer noch das Gefühl, okay, mit Lifestyle, brutal viel Essen, viel Eiweißshakes und hartem Training und einer gewissen genetischen positiven Disposition wäre das schon irgendwie machbar, versus dann guckst du dir Ronnie Coleman an und du denkst dir so, sorry, selbst mit all den Spritzen, die ich mir reinjage, werde ich das niemals erreichen. Also ich fand, wenn man sich das anguckt, weil ich finde, der Inbegriff des Bodybuildings ist auch heute noch Arnold Schwarzenegger. Arnie ist immer noch Numero Uno. Aber man hat den, ich glaube, vor seinem inneren Auge massiver vor Augen, als er wirklich war oder ist. Also die Top-Bodybuilder, oder wie gesagt, wenn du dir sagst, schau dir mal Mr. Olympia an, die Jungs sind unerreichbar. Und ein Arnold Schwarzenegger, habe ich immer das Gefühl gehabt, hätte man noch irgendwie hinkommen können, oder? Wobei damals bestimmt auch schon viel gestopft wurde.
Ein bisschen. Ja, bei ihm ist es sogar, damals war es ja auch komplett legal und komplett sogar noch ganz einfach in der Apotheke kaufen. Und er hat ja auch offengelegt, was er gemacht hat. Und auch genetisch, also Arnold hat keine wahnsinnig gute Genetik für Bodybuilding. Unter anderem konnte er sich sehr gut in Szene setzen. Er hat einen guten Bizeps und eine gute Brust. Und danach wird es ganz dünn. Also basierend auf klassischen Bodybuilding-Posen, das ist jetzt... Ne,
Die Beine sind nicht gut, ne?
Ach, oder der komplette Rücken. Und das ist, also vergleichsweise, er war jemand, der mental sehr stark war, der konstant Wege gefunden hat, nächsten Schritt, und der auch, der quasi ein Vorreiter war, was extrem hohes Volumen und hohe Trainingsfrequenz angeht. Und dann natürlich auch, nur Conor McGregor ist der heutige König des Trash-Talk, wenn man sich mal sowas wie Pumping Iron anschaut und wie Arnold vor dem Wettkampf mit seinem Konkurrenten Franco Colombo redet.
Ja, geil. Der, wo sie mit der Familie zusammen essen und so, ne?
Wo ihn als Kind bezeichnet, weil er so klein ist und ne, das ist die Komponente spielt natürlich bei so einem Wettkampf auch eine Rolle.
Kennst du die Szene, wo Arnie irgendwie, war das in Pumping Iron? Da kommt ein Nachwuchs-Bodybuilder und fragt ihn hier, Arnie, sag mal, was ist, kannst du mir irgendwelche Tipps geben? Und dann sagt er, ja, pass auf, in Amerika ist es gerade so, ist ein Riesenhype, du gehst auf die Bühne und bei deiner Freestyle-Pose schreist du so laut du kannst. Und dieses Schreien, kennst du die Geschichte?
Nee.
Und dieses Schreien bringt nochmal alle Muskelfasern hervor. Und dann hat er sich wirklich Zeit genommen und hat eine Stunde mit ihm im Backstage dieses Schreien geübt, ja, in welcher Tonlage und so, und hat ihn wirklich gecoacht. Und dann geht der Bodybuilder auf die Bühne und bei dieser Freestyle-Pose schreit er völlig laut. Der gesamte Saal erstarrt und Arnie steht so hinter der Bühne, hinter dem Vorhang und lacht so und sagt so, Jocke, manchmal muss der Arschloch sein, um zu gewinnen. Fand ich Weltklasse. Richtig. Also er hat schon immer einen sehr guten Humor auch gehabt. Also hat ihn völlig verarscht. Was wollte ich dir noch sagen zum Thema Doping? Was ich spannend finde, ist zum Beispiel, wie amerikanische Basketballer aussehen. Und ich habe selber auch Freunde, die mit mir Basketball gespielt haben. Wie gesagt, ich war damals im Teilzeitinternat für Basketball, sehr leistungsorientiert. Und da sind auch einige Jungs auf die Highschool gegangen und sind im Alter von 15, 16 dahin und sind dann irgendwie auch mal nach 3-4 Monaten zurückgekommen, weil irgendwie Ferien waren. Und die Jungs sahen aus wie Hobby-Bodybuilder. Also die haben da Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine und alles Mögliche bekommen und sind aufgegangen. Das war unglaublich. Ich erinnere mich an einen, Roland Wirtel. Liebe Grüße an Roland. Der war ein unfassbares Tier. Der kam zurück und hatte Bizeps, Schultern. Du hast ihn angeguckt, hast gedacht, wow, hast du überhaupt Basketball gespielt oder warst du nur im Kraftraum? Natürlich sind die in Kraftraum gegangen. Also Weightlifting war da Teil dieses Highschool-Programms. Deutlich vermehrt als hier. Aber in welcher Geschwindigkeit? Und das finde ich, das irritiert mich bis heute. Wenn ich mir LeBron James angucke, der natürlich auch genetisch irgendwie bevorteilt ist. Aber wenn du so viel Ausdauersport machst und so viele Ausdauereinheiten hast, dann müsstest du, egal wie viel du isst und wie viel Gewicht du stemmst, eigentlich deutlich dünner sein. Und da frage ich mich immer, das kann eigentlich nicht mit normalen Dingen zugehen, oder?
Wenn großartige Genetik auf viel Training und entsprechend vor allem hochkalorisches Essen trifft, dann ist das gut machbar. Ich kenne ein Beispiel, habe ich auch schon mal im Podcast irgendwo erwähnt, für den Fall, dass jemand schon gehört hat. Sorry. Und zwar ist die Geschichte von Jerry Grant. Jerry Grant ist der Neffe von Horace Grant. Horace Grant war jetzt auch wieder zu sehen in der Last Dance Doku. Horace Grant, ehemaliger Spieler der Chicago Bulls mit der Brille.
Ja.
Und Jerry ist sein Neffe. Und ich habe Jerry kennengelernt 2012. Und Jerry hat Basketball gespielt im College und hatte zu der Zeit ein bisschen wenig Kohle, denn seine Mutter hat Geld gebraucht. Das heißt, alles, was er bekommen hat fürs Basketballspielen, er hat seine Handyrechnung bezahlt und der Rest der Kohle ging komplett an seine Mutter. Und das heißt, er hatte keine Kohle zum Essen. Was hat er gemacht? Er hat eine Gallone Wasser gehabt, das Wasser ausgekippt und ist dann dreimal am Tag in den Weight Room gekommen und hat die mit Gatorade. Mit Zuckerwasser. Und zwar nicht so Gatorade aus der Flasche, sondern noch so ein Gatorade-Dispenser, wo dann in der Mitte so eine Spirale ist, die dieses Pulver, Gatorade-Pulver mit Wasser mischt, so dass sich das nicht absetzt. Und hat quasi dreimal am Tag eine Gallone davon voll gemacht und hat einfach ununterbrochen Zuckerwasser getrunken. Der war 6% Körperfett, er hat Frontkniebeuge gemacht mit 160 Kilo und hat 140 Kilo umgesetzt und hat 140 Kilo Bank gedrückt. Jeder andere wäre müde, würde fett werden und würde keine Leistung bringen. Und er hat Basketball gespielt im College auf höchstem Niveau, 6% Körperfett, hat über 100 Kilo gewogen. Es gibt so Leute, die können das. Es gibt diese Ausnahmen. Es gibt, ich habe auch das andere Beispiel schon mal genannt, von dem Dreispringer, der 3 Medaillen bei Olympia gewonnen hat und 10 Kilo
Muskeln. Dreimal die Woche trainiert hat, ne?
Einmal am Tag gegessen hat. 10 Kilo Muskel aufgebaut, einmal am Tag gegessen hat. Und die Jungs, auch im Leistungssport, wir müssen unterscheiden zwischen Leistungssportlern mit Geld und Leistungssportlern ohne Geld. Es gibt natürlich so gewisse Sportarten, Beispiel American Football oder auch Basketball, wo du natürlich einen wahnsinns Kaufkraft hast. Der LeBron James gibt im Jahr 1,5 Millionen für sein Training aus. Da gibt es natürlich andere Sportler, die in ihrer kompletten Karriere keine 1,5 Millionen verdienen. In anderen Sportarten.
Das heißt, wenn ich unterbreche, das ist auch manchmal diesem abgehackten FaceTime-Call geschuldet, dass ich dich dann irgendwie unterbreche, sorry. Wenn ich mir zum Beispiel Tennisspiele angucke und ich gucke mir einen Roger Federer an, dann denke ich mir, so hat ein Tennisspieler auszusehen. Ja, ein Tennisspieler ist, das ist so ein Ausdauersport, die Belastungszeit ist so lange.
Kondition.
Der wird dünn. Was meinst du?
Kondition.
Genau. Und wenn ich mir dann aber zum Beispiel eine Serena Williams angucke, Wolfgang, die würde in einem Kampf um Leben und Tod, würde die dich umbringen.
Ja, aber Serena Williams ist auch genetisch ein Freak. Das ist gerade für so einen Sport, der so ein hohes Trainingsvolumen hat, brauchst du halt eine gewisse Substanz. Siehst du auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel CrossFit ist so ein Klassiker. Mit 50 Kilo Körpergewicht wirst du als Frau im CrossFit nicht groß was reißen, denn du hast nicht die Substanz, um dieses Trainingsvolumen zu bewältigen. Und da ist Tennis ähnlich. Eine der größten Hürden von Tennis ist Overuse, weil Spiel- und Trainingszeiten so groß sind. Und wenn du dir so jemand wie Serena oder Venus Williams anschaust, die Substanz, die haben, die können deutlich länger durchhalten. Und da ist natürlich auch bei solchen Sportarten und bei so herausragenden Sportlern, das ist quasi die Sahne, die sich nach und nach oben auf der Milch absitzt. Da sind viele andere, die mit Sicherheit in der Jugend genauso gute Tennisspieler waren. Aber die sind halt irgendwo auf der Strecke geblieben, weil sie nicht die Substanz hatten, um dieses Trainings- und Wettkampfvolumen aufrechtzuerhalten.
Also, aber müssten die nicht bei so einem riesigen Trainingsumfang mit der Zeit dünner werden? Ja?
Nicht zwingend.
Gut, das beweist du ja auch. Alright, Tommy, nice. Good one.
Einer der Punkte, den ich ganz am Anfang machen wollte, ist, wie viel Prozent, oder beziehungsweise den ersten Punkt, den du gemacht hast, den ich folgen wollte, ist 5-30% der Breitensportler verwenden in irgendeiner Form Doping. Wie viel Prozent der Leistungssportler verwenden Doping? Du hast auch ein bisschen Einblick in Leistungssport. Was würdest du sagen?
Ganz kurz, bevor ich die Frage beantworte, kennst du dieses The Gold Medal Dilemma?
Nein, was ist das?
Gold Medal Dilemma war, ich habe es schon gegoogelt, habe es aber tatsächlich nicht gefunden. Ich glaube, dass es ein anderer Name war. Es war vielleicht nur so ein Arbeitstitel. Und zwar war das eine Umfrage unter Olympioniken, wo man sie gefragt hat, wenn du dich entscheiden könntest, du würdest eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in deiner Disziplin, in deiner Sportart gewinnen. Du würdest aber 4 oder 5 Jahre später sterben. Niemand würde mitbekommen, dass du gedopt hast. Also du würdest clean 4 oder 5 Jahre lang, würde man dich für deine Leistung feiern. Und du würdest dann sterben. Würdest du es machen oder nicht? Ich glaube, 60% haben gesagt, würden sie machen. Und das war dieses The Gold Medal Dilemma im Sinne von, dass es die Leute bereit sind, wirklich für den Erfolg bis an den Tod zu gehen. Und dass es ja eigentlich sehr, sehr tragisch ist. Ne? Wie viel Prozent der Leistungssportler? Vielleicht das Zweite, was mir noch einfällt, Ejere Trias hat gesagt, auf die Frage, gibt es, und ich glaube, da hat sich es auf metrisch messbare Sportarten bezogen, gibt es cleane Sportler bei den Olympischen Spielen? Und da hat er gesagt, ja, die gibt es, aber die werden sie nicht auf dem Siegerpodest sehen. Und unter dem Aspekt würde ich wahrscheinlich sagen, im Leistungssport, natürlich immer auch abhängig von der Sportart, ich würde sagen, 70% aller Leistungssportler bewegen sich irgendwo an der Grenze von ist legal, ist nicht legal.
An der Grenze von oder ist illegal?
Ist illegal, würde ich sagen 60%.
Ich sag, es ist ein vielfaches kleinerer Prozentsatz als im Breitensport.
Weniger als im Breitensport?
Viel weniger als im Breitensport.
Würde ich dir gerne off-Mic was dazu sagen?
Das heißt nicht, ich sage natürlich nicht, dass es kein Doping im Leistungssport gibt. Aber je nachdem, was es für ein Sport ist, ist es deutlich schwieriger. Also gerade so klassische NADA, WADA, USADA, wo du dann vorab angeben musst, wo du eine Stunde jeden Tag bist und wo die Tests sehr, sehr genau sind. Du kannst jeden Test, das gibt's für alles, ne? Alles Wege rum, aber da einen Weg drumherum zu finden, ist ganz, ganz schwierig. Wenn du natürlich in einem Amateursport bist und im Amateursport, wenn es hochkommt, überhaupt nur am Wettkampf getestet wird, dann ist es wieder ein bisschen was anderes. Aber das Risiko auch für den Leistungssportler ist ein Vielfaches höher. Natürlich gibt es Doping im Leistungssport, im Breitensport ist es jedoch, und davon bin ich überzeugt, um ein Vielfaches verbreiteter.
Ja.
Also je nachdem, welchen Sport man nimmt. Also ein Beispiel, als ich mit Ali Schneller auf Nationalmannschaft in Ungarn gearbeitet habe, habe ich unter anderem 3-4 Mal im Jahr war ich Vortragender bei so Youth Development Camps für Mittel- und Osteuropa. Und das dritte Jahr hatten wir ein Camp in Ungarn, wenn ich mich richtig erinnere, da war eine chinesische Trainerin da. Die war da irgendwie Assistant Coach, die wurde danach auch Head Coach in Ungarn und die hat dieses ganze System, war selber Speedskaterin in China, hat das System durchlaufen und hat dann mit der Jugend gearbeitet. Habe ich unter anderem im Rahmen dieses Camps einen Vortrag über Supplementierung gemacht, habe mich danach mit ihr unterhalten, denn China ist eine der großen 5 Nationen im Eisschnelllauf, Short Track, und man hat sie dann gefragt, das kennt ihr, und so gesagt, ach, Supplementierung, das ist hochinteressant, habe ich sie gefragt, so, ob sie auch supplementieren. Ach, ja, sie supplementieren auch, hat sie erzählt. Und ich so, ach, toll, was supplementieren sie? Und sie hat gesagt, ja, sie weiß es nicht genau. Ich meinte, sie weiß es nicht genau. Ja, wir bekommen vor dem Training immer so einen kleinen Cup und da ist eine Reihe von Tabletten drin. Und die nimmt dann quasi jeder. Und jetzt, Speedskating ist ein Amateursport. Du wirst nur getestet am Wettkampf. Die Top 3 wird getestet. Außerhalb der Top 3 wird stichprobenartig getestet. Wettkämpfe sind von Oktober bis Anfang März. Das heißt im Endeffekt von Mitte bis März bis Ende September ist da Zero Testing. Das heißt, man könnte jetzt in Theorie unterstellen, dass da in der Jugend schon mächtig nachgeholfen wird. Du kannst zum Beispiel auch im Gewicht heben, wo in der Jugend noch gar nicht getestet wird, könntest du unterstellen, dass da in der Jugend entsprechend nachgeholfen wird, so dass die Maximalkraftwerte da relativ schnell sich gut entwickeln und man darauf dann wieder im späteren Karriere als Erwachsener verzichtet, aber eben auf diese Maximalkraftwerte aufbaut. Ja.
Kurzer Fun Fact, wenn durch Trainingsstrukturierung von Wolfgang Unsold bessere Ergebnisse erzielt werden, dann wurde da nachgewolft. Nachgewolfen. Okay, ist auch schlecht, sorry, spät abends. Wobei ich bei dir bin, aber ich sage, guck mal, das ist ein Sportart, da geht es nicht um Geld. Da ist A, die Motivation, glaube ich, zu dopen, nicht ganz so groß.
Es kommt aufs
Land. B, ist die finanzielle Kaufkraft, wie du gesagt hast, nicht so groß, als dass sich jemand denkt, okay, investiere ich jetzt Betrag X in ein maßgeschneidertes Dopingprogramm, das mir vielleicht auch gewährleistet, nicht erfasst zu werden und trotzdem Leistung zu bringen.
Also ich weiß es Beispiel, nicht. Beispiel, wenn du als Chinese eine Medaille bei Olympia gewinnst.
Hast du ausgesorgt. Und deine Familie. Komplett. Ich weiß. Genau. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählen darf.
Ist auch in anderen Ländern so. Eine Medaille ist relativ viel wert. Folgendes Beispiel. Ich kenne einen, der hat 2004 Silber bei Olympia gewonnen. 8 Jahre später, wenn ich mich richtig erinnere, 2012 hat der Spiegel sich an die WADA gewendet, weil Dopingtests nach 8 Jahren ein zweites Mal getestet werden müssen. Also die Dopingproben müssen ein zweites Mal getestet werden und die WADA hat nicht diese Ergebnisse veröffentlicht. Der Spiegel hat nachgefragt, wo die Ergebnisse sind. Da kam raus, dass die WADA das nicht getestet hat und dann haben sie es getestet und unter anderem der gute Mann, der 2004 Gold gewonnen hat, wurde dann positiv getestet mit diesen neuen Tests, die es gab. Das heißt, der Kerl, den ich kenne, hat Silber gewonnen. 8 Jahre später, Gold wurde disqualifiziert. Das bedeutet, er hat Gold gewonnen. Das sah dann so aus, dass einer kam, sie sich am Flughafen getroffen hat, er seine Silbermedaille abgegeben hat und dafür die Gold bekommen hat. Er schätzt, dass es über 1 Million Dollar war, aufgrund von Sponsorengeldern, aufgrund von Auftritten und aufgrund von sonstigen Optionen, die er bekommen hätte, wenn er Gold gewonnen hätte und nicht Silber. Das heißt, selbst in einem Sport, und das war jetzt ein sehr, sehr kleiner Sport, das war Kugelstoßen. Das ist jetzt nicht irgendwie 100-Meter-Sprint und das ist nicht irgendwie Basketball oder Fußball, sondern das ist Kugelstoßen. Ja. Das ist nicht die populärste und finanzkräftigste Leichtathletikdisziplin. Er sagt, es war 1 Million Euro, die da weg war. Das heißt, auch selbst in solchen Disziplinen, also die Motivation ist da. Was ich nur sage, es ist einfach deutlich schwieriger. Das Testing heute ist sehr, sehr sophisticated. Es mag in manchen Ländern einfacher sein als in anderen Ländern. Punkt ist, im Breitensport ist Doping um ein Vielfaches verbreiteter als im Leistungssport im Querschnitt der Sportarten.
Im Querschnitt, glaube ich, auch bin ich bei dir. Ja,
Querschnitt
ich erzähle gleich off-Mike. Ich erzähle gleich off-Mike 1-2 Fakten.
Ja, also, ja.
Nee, was ich noch sagen wollte, weil du es gerade davon hattest, wie formuliere ich das jetzt, ohne dass diverse internationale Geheimdienste morgen mein Handy abhören? Ich habe aus einer Sportart habe ich zwei Sportler, die mir im Vertrauen erzählt haben, dass es eine Nation gibt, die quasi ihren Sportlern oder die junge Talente quasi abfischt und sagt, pass mal auf, du bist ein sehr guter Sportler in deiner Sportart. Ich versuche es jetzt so unobjektiv zu machen, wie ich nur kann. Und was würdest du davon halten, wenn wir dir zum Beispiel einen Arm amputieren und du für das Land bei den Paralympics antrittst und eine Goldmedaille gewinnst? Und das sind, wie gesagt, absoluten Spitzensportler, die mir diese Geschichte erzählt haben, aus dieser Sportart, also die da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick haben. Und die sagen, die kriegen, diese Nation kümmert sich um die Großeltern, um die Eltern und um die Kinder. Also um drei Generationen sind quasi finanziell abgesichert, wenn du das machst und halt eine Goldmedaille schaffst zu holen. Ja, und das ist schon krass. Also wenn du mir sagst, wie viel Wert so eine Medaille hat, das glaube ich schon. Ja, und vor allem auch so, hätte ich nie gedacht, dass eine paralympische Medaille so viel Wert hat. Aber es kommt drauf an, in welchem Land und welches Standing dieses Land gerne irgendwie nach außen erzeugen oder produzieren möchte. Das ist schon krass. Also ich glaube die Geschichte, weil ich die Jungs, die mir diese Geschichte erzählt haben, gut kenne und das eigentlich sehr vertrauenswürdige Jungs sind. Also wenn das stimmt, alle sind mit dem Spielraum, dass es vielleicht doch nicht stimmt, aber ist wirklich krass. Wirklich.
Nie gehört, aber also ich würde es jetzt als möglich erachten.
Ja, das ist schon krass. Ich meine, guck mal, wenn du dir zum Beispiel Icarus anguckst und wie gesagt, nochmal, wer es nicht gesehen hat, schaut euch diese Dokumentation Icarus auf Netflix an. Großartige Dokumentation zu diesem Thema. Da hat der KGB von Russland sich eingeschaltet und hat Löcher in Wände gebohrt, um Urinproben aus Tresoren zu vertauschen und so. Und ich meine, wenn du siehst, mit welcher staatlichen Professionalität und Organisation sowas durchgezogen wird, dann halte ich die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, auch absolut für im Rahmen des Möglichen.
Es gibt unter anderem mehrere Bücher zu dem Thema. Eines der unterhaltsamen ist Lords of the Rings. Also nicht Lord of the Rings, sondern Lords of the Rings. Und Rings in dem Fall
die
Olympischen Ringe. Und das ist eine Geschichte, primär zentraler Mittelpunkt ist Juan Antonio Samaranch. Der Präsident des IOCs ist auch. Und das ist quasi eine Geschichte von Olympia hin bis 1992 Barcelona. Und da sind dann auch eine ganze Reihe von interessanten Fakten drin. Ne? Ja. Also ich sage nicht, dass es kein Doping gibt. Einer meiner wichtigsten Punkte ist, Doping im Breitensport ist um ein Vielfaches verbreiteter als im Leistungssport. Im Leistungssport gibt es das und wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch immer geben. Wo es Regeln gibt, gibt es Leute, die Wege um diese Regeln rum finden. Aber auch da ein zweiter wichtiger Punkt ist, es ist nicht so, nur weil Doping ist ein Faktor. Doping ist ein Faktor, der einen kleinen Unterschied macht, der aber keinen großen Unterschied macht. Im Breitensport von 100 Personen, die im Fitnessstudio sind und die Dopingsubstanzen verwenden, wie viel von diesen 100 Personen siehst du das an?
Oh, wenig.
Exakt. Das ist einer der Punkte, die ich gern mache, ist, Steroide funktionieren nicht. Steroide funktionieren nicht. Physiologisch funktionieren sie natürlich. Mein Punkt ist, in allerwenigsten passt es alles andere drumherum, von Training über Lifestyle bis zur Ernährung, als dass sie wirklich den Effekt haben. Und über 90% derer, die im Fitnessstudio Steroide konsumieren, du siehst es ihnen nicht an. Punkt.
Vielleicht als kurzen Cliffhanger für die Podcast-Folge nächste Woche, die wir jetzt gleich schon aufzeichnen. In meinem anderen Podcast hatten wir mal einen Gast, der gedopt hat. Und wie der gedopt hat und mit welchen Erfolgen und mit welchen Konsequenzen, das erzähle ich in der nächsten Folge, die ihr nächste Woche erst hören könnt, die wir jetzt gleich aufnehmen, vielleicht als kleinen Cliffhanger. Und letzte Frage, aber das weißt du hundertprozentig, vielleicht ist es auch so unnützes Wissen, dass du es nicht weißt, aber ich traue es dir selbstverständlich zu. Wofür stehen die Farben bei den Olympischen Ringen?
Keine Ahnung.
Schieß Nein, los. Wirklich?
Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Für was stehen
also die Farben? Jetzt, ich google es gleich, aber ich glaube es zu wissen, weil ich habe jetzt Schiss, Bullshit zu erzählen, aber ich glaube, dass die Ringe und die Farben für die verschiedenen Kontinente stehen.
Das würde Sinn machen.
Ich bin mir relativ sicher sogar.
Ich würde sagen, wir beenden diese Folge jetzt hier, ohne großes Outro. Wir googeln das und dann sind wir gleich zurück mit der nächsten Folge nächsten Monat.
Nächste Woche?
Nächsten Montag. Also.
Nächsten Montag, ich habe nächsten Monat verstanden.
Ja, Montag.
Alles klar. Wolfgang, ich kann nicht mehr sagen, bis nächste Woche, weil bis gleich. Aber an alle Zuhörer, viel Spaß und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.